Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ja, schönen guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Es würde euch vielleicht wundern, dass ihr zum ersten Mal nach, ich glaube, 48 oder 47 Folgen nicht die zarte Stimme des Valentin Soldners hört, sondern meine. Das liegt daran, dass Valle uns verlassen hat, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Ist natürlich ein Scherz. Valle ist auf Reisen und deswegen rocken wir das heute zu zweit. Noah Bryan in Konstanz, wie geht's dir?
Ja, was geht, Digga? Ich sag nur Dreikette BH endlich am Start. Endlich!
Endlich, es Doppelpass.
Ja, endlich. Und vor allem, man muss ja wirklich jetzt mal sagen, es ist eine Weltneuheit, dass wir jetzt zweit sind. Ja, das ist irgendwie schon jetzt ziemlich geil. Und freue mich auch ziemlich drauf, muss ich sagen.
Ich sag dir, ich bin ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie das wird, denn wir müssen ja schon sagen, normalerweise haben wir einen Moderator in unserem Dreierbunde. Dieses Mal sind wir zu zweit. Aber ich würde sagen, wir geben dem Ganzen eine Chance und schauen, wie weit wir kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wird steinig, der Weg. Es wird kein leichter sein. aber der Weg, der steinig und schwer wird. Aber so wie 2006 es niemand gedacht hat, wird es bei uns auch so werden. Es wird ein neues Wintermärchen in dem Sinne. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders, mit dir zu bereden. Aber auch mal die Frage an dir, wie geht's in Berlin? Was läuft? Wie läuft der Hase?
In Berlin alles in Ordnung. Das Wochenende war vollgepackt mit neuen Eindrücken. Da haben wir ein bisschen parallel zu gesprochen. Es war wirklich sehr schön. Es war ein bisschen nervig, die S-Bahn zwischen Friedrichshain und Neukölln, da wo ich am meisten abhänge, war leider unterbrochen. Deswegen bin ich schön eine Stunde gelaufen, weil der Schienenersatzverkehr war wirklich Horror. Aber ich bin eine Stunde gelaufen und ich muss sagen, Neukölln hat extrem geile Sachen. Also Neukölln hatte so zwei Blöcke an der Karl-Marx-Straße. Das hat mir ein bisschen Kairo-Vibes gegeben. Ich war ja letztes Jahr in Ägypten und es hat mir wirklich die ähnlichen Vibes gegeben. Es war voll, es war laut, es waren Gerüche.
Bazar-Stimmung.
Es war wirklich Bazar-Stimmung, also es war wirklich full. Aber dann zwei Blöcke weiter und da war ich in einer richtig nicen Gegend. Ich habe jetzt eine neue Lieblingsstraße in Neukölln für mich entdeckt. Also wirklich sehr nice und ja, Arbeit läuft halt, wie es läuft. Ich habe mir heute extra einen persönlichen Termin eingestellt, damit ich die Aufnahme machen kann. Aber nee, es läuft gut. Wie geht's denn dir, mein Bruder? Was geht?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich bin ich war ein bisschen krank tatsächlich, wie jeder so ein bisschen. Habe ich, glaube ich, habt ja jeder mitbekommen, ne, in der Folge. Aber jetzt geht's wieder gut. Bin voll fit, bin bei 100%, wie man so schön sagt, ne? Und freue mich jetzt wieder so, auch dass Bundesliga anfängt, heute Abend ja nochmal Spiel und ja, so der Trott, der übliche Trott, ne? Ich muss schon sagen, mich fuckt so ein bisschen ab, mein Weg in die Uni jeden Tag, heute wieder gedacht, ist einfach zu weit, 15 Minuten Fahrrad, aber ansonsten haue ich mir da einfach einen guten Podcast aufs Ohr, ihr wisst welchen, und dann freue ich mich auch drüber. Ja, aber das mit Neukölln, also ich meine, die U-Bahn, diese U-Bahn, ich meine, ich weiß nicht, ob du diese U-Bahn meinst, die wir auch ein paar Mal zusammengefahren sind.
Nee, ich meine nicht die U-Bahn, die wir ein paar Mal zusammengefahren sind. Meine neue Bahn ist die Ringbahn, die S41 und die S42.
Ah, stark. Ja. Da muss man auch aufpassen, dass man in die richtige Richtung fährt immer, ne?
Ist mir schon ein paar Mal passiert. Es gibt nämlich neben den zwei Ringbahnen gibt es auch die dumme S46, die fährt ins Nichts. Und in die bin ich auch schon zweimal gestiegen, als ich Kopfhörer an hatte, den schönen Dreierkette VBH-Podcast gehört habe. Und dann war ich im Nichts. Weißt du, und vor allem ist es immer wieder horrend, wenn du den Fernsehturm immer weiter weg siehst. Wenn du weißt, oh shit, ich sehe ihn wirklich jetzt nicht mehr ganz so nah. Und die Abstände zwischen Stationen werden nicht mal 2 Minuten, sondern sind plötzlich mal 10 Minuten. Dann weißt du, okay, ich habe es verkackt.
Aber ist es nicht die auch über so Treptower Park fährt, irgendwie so ein bisschen random? So, wenn man, es gibt so einmal im Jahr so ein Appointment, wo man da irgendwo dahin muss. Und dann nimmt man S46, aber sonst halt nie.
Genau, die fährt irgendwie in die Kölnische Heide, heißt es. Okay. Da musst du nie hin, wie du sagst, da musst du niemals hin als normaler Bürger in Berlin. Aber nee, da bin ich mal ab und zu eingestiegen. Aber Noah, ich wollte dir eine Sache ganz kurz sagen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ein paar Hörer und Hörerinnen zu uns von unserem Podcast überzeugt. Und der eine hat sich die Mühe gemacht, Folgen anzuhören, als du damals noch in Berlin warst und wo wir deinen Arbeitgeber damals in Berlin nicht verraten haben. Und er hat mir heute erzählt, dass er einfach deinen Namen gelinkedint hat und dann wusste er, wo du gearbeitet hast.
Ja, okay. Smart-ass-Move.
Ja, muss ich sagen, weil es ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber klar, nee, der meinte dann zu mir heute ganz entspannt so, oh, und der Noah hat sein Praktikum da und da gemacht. Nicht so, Oha, woher weißt du das? Ja, ich habe mir einfach auf LinkedIn gesucht. Ja, okay.
Stark. Ja, jedem empfohlen natürlich auch mal auf mein LinkedIn vorbeizuschauen. Das ist wunderbar. Ich liebe LinkedIn. Ich schaue gerne drauf. Total super. Es ist wirklich, LinkedIn ist wirklich, also da fasst man sich schon mal nicht mal in den Kopf. Es ist eigentlich schon fast wieder lustig, was da so abgeht. Ich weiß nicht, ob du da, ich schaue so, weiß nicht, alle paar Wochen mal drauf, was so abgeht. Und es ist schon auch mal geil, diese Selbstbeweihräucherin von den Menschen zu lesen. Schon gut.
Dadurch, dass ich jetzt einen neuen Job angefangen habe, bin ich ab und zu ein bisschen mehr auf LinkedIn unterwegs, um einfach die Landschaft in meinem neuen Job ein bisschen abzugrasen und mir anzuschauen. Aber normalerweise bin ich auch so, keine Ahnung, alle 2-3 Wochen drauf. Und ich meine, es gibt immer wieder diese Leute, die auf LinkedIn alles hochposten, als ob sie wirklich irgendeinen Nobelpreis gewonnen hätten. Und dabei haben sie ein Google Akquise Certificate gemacht, was 2 Stunden vorm Laptop bedeutet. Aber pushen das so wie 2 Masterstudiengänge in Cambridge.
Ja, ich möchte auch nur mal ganz kurz nebenbei noch erwähnen, dass eine unserer früheren Folgen, LinkedIn Park, weißt du, kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, klar.
Ich ganz kurz, welche Folge war das? Das war doch relativ... Folge 4.
Folge 4, krass.
13. November, wirklich exakt vor einem Jahr eigentlich. LinkedIn Park. Da sieht man mal, ne? LinkedIn begleitet uns schon seit dem Podcast Anfang. Das freut mich sehr.
Sehr schön.
Hannes.
Noah.
Hast du Folgendes mitbekommen? Das Bild von Ramos, Sergio Ramos und Shakira auf den Latino Grammy Awards?
Ja, natürlich habe ich das mitbekommen und mich freut so sehr, dass du es ansprichst. Denn wenn du mir... eine Minute gibst, würde ich sehr gerne einen Background dazu geben.
Gerne. Hau raus, Alter.
Ja, also an alle, die es nicht wissen, die Woche waren die Latino Grammys. Das sind die Musikpreise, in denen es darum geht, die spanischsprachige Musik, Latino-Musik zu ehren. Und Song des Jahres war eine Collab zwischen Bizarrap, einem argentinischen DJ, und Shakira. Und der Song heißt einfach Bizarrap Session 53. Aber in dem Song geht es darum, dass Shakira Piqué brutal disst. Und zwar wirklich auf verschiedenen Ebenen, beruflich, menschlich und ziemlich nice. Sie sagt zum Beispiel, dass Piqué einen Rolex gegen eine Casio-Uhr eingetauscht hat oder auch im Auto runtergegangen ist. Also wirklich ein nices Lied, was damals durch die Decke gegangen ist letztes Jahr. Und Shakira ist ja wirklich in Lateinamerika so ein großes Feminismus-Symbol und das Lied hat ihr nochmal diesen Status verewigt. Und bei den Latin Grammy Awards hat sie diesen Preis gewonnen, eben mit Bizarrap. Und die Person, die ihr den Preis verliehen hat, war Sergio Ramos. Und das fand ich so einen nicen Touch. Einfach dieser Innenverteidiger, der zusammen mit Piqué in der spanischen Nationalmannschaft gespielt hat, aber diese jahrelange Battles hatte im Clásico. Denn ich meine, Sergio Ramos hat 10 Jahre lang für Madrid wirklich Verbrechen gegen die Menschheit begangen in diesem weißen Shirt. Und dass er ihr dann diese Trophäe überreicht, fand ich schon einen sehr nicen Touch.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste auch schmunzeln, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es, gut, die Frage natürlich, inwieweit Sergio Ramos das mit Absicht dann so extra eng zu ihr gestanden ist, ist natürlich jetzt einmal dahingestellt, aber hat natürlich eine gewisse Ironie der Geschichte, auf jeden Fall. Wobei ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden gar nicht sich so schlecht verstehen, weil die haben ja auch mit Spanien relativ erfolgreich gespielt, also relativ erfolgreich.
Ja, relativ erfolgreich. Eine WM, 2 Europameisterschaften. Ich würde sagen, es ist gar nicht so kacke gelaufen für die.
Ah, ist schon geil auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine lustige Szene und du merkst schon, wir kommen langsam sicher zu unserem Lieblingsthema.
Ja, wir schaffen es auch ohne die gewohnte Moderation, den Übergang, diesen gewieften Übergang in die Fußballthematik zu machen.
Also jetzt, ich sag mal von Glamour, von Stars, von Celebrities, kommen wir eigentlich zu den wirklichen Stars unseres Podcasts und das ist und bleibt der Fußball. Ja, Hannes, es war ja wieder einiges los, auch am Wochenende, obwohl keine Bundesliga war. Wir haben unsere Graugänse mal wieder live erlebt und leider sind sie wieder mal abgestürzt, muss man sagen. War ein kurzer Höhenflug auf jeden Fall mit Julian Nagelsmann. Ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es im Live-Ticker verfolgt. Ich war auf einem Geburtstag, deshalb hatte ich da keine Chance. Aber habe schon mir einiges angehört, habe natürlich die Highlights angeschaut und deshalb brauche ich jetzt mal ein bisschen Expertise von dir und wollte mal einmal fragen, was ist denn dein Take zum Spiel? Was sind deine Takes?
Also, was sind meine Takes zum Spiel? Erstens, ich habe das Spiel verfolgt. Ich war am Samstag auf einem sehr netten Abendessen und da haben wir nebenher den Fernseher laufen lassen.
Auch gut. Ja, also, wir sind rübergeschaut, so, weißt du, so die Augen.
Ja, was sind meine Takes? Erst, ich fange mal ganz vorne an. Es gibt ja viele Leute, die sich darüber beschweren, dass die türkische Fans in dem deutschen Olympiastadion wirklich für einen Heimvorteil für die türkische Nationalmannschaft gesorgt haben. Aber an der Stelle sage ich, selber schuld. Es haben sich mehr Leute aus der Türkei, beziehungsweise Leute, die Türkei unterstützen, um Tickets gesorgt und haben die Tickets bekommen und haben natürlich, so wie es üblich ist, die andere Mannschaft ausgebuht. Ich habe mehrere Berichte darüber gelesen und sogar einen Podcast, den ich verfolge, der heißt Vibe with Five aus UK mit Rio Ferdinand. Die haben auch gesagt, es ist doch krass, dass die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Hauptstadt so ausgepfiffen wird. Aber dann denke ich mir, ja, die türkischen Fans waren einfach schneller, haben sich die Karten besorgt und haben es dem Gegner schwer gemacht. Das ist mein erster Take dazu. Ich weiß nicht, was du dazu meinst, ob das, keine Ahnung, so richtig ein Skandal ist, wie von vielen angezündet und das kann nicht sein und bla bla. Ich finde einfach, da haben die deutschen Fans zu langsam geschaltet. Das ist mein erster Take zum Spiel, das außenrum. Zweitens, ich würd ganz kurz weitermachen.
Ja, mach den Vortrag weiter, gerne.
Das Erste, was uns natürlich alle überrascht hat, das hat sogar unser guter Walle aus den USA in unsere Gruppe geschrieben, Kai Havertz, Linksaußenverteidiger. Experiment von Nagelsmann.
Das heißt also ein bisschen Erinnerung an Schlotterbeck links. Genauso geil.
Ich bin ganz ehrlich, er hat seine Rolle dafür, dass er die noch nie gespielt hat, beziehungsweise auf Profi-Limo noch nie gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er in der Jugend mal auf der Position war. Kai Havertz hat die Position nicht schlecht ausgeführt. Die zwei Gegentreffer, beziehungsweise die zwei Gegentreffer, die aus dem laufenden Spiel kamen, kamen ja über die rechte Seite, über die Benny Heinrich-Seite, weil er und Leroy Sané haben, was Defensive angeht, wirklich ein Desaster veranstaltet. Aber ich gehe mal auf die ersten 10 Minuten, jetzt mal von dem Havertz-Ding ausgeklammert. Die ersten 10 Minuten der deutschen Nationalmannschaft waren stark. Und es haben alle Spieler das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Benny Heinrichs hat auf der rechten Seite wirklich attraktiven Offensivfußball gespielt. Leroy Sané und Florian Wirtz waren einfach sehr stark spielerisch. Das sind die Spieler, die mir aufgefallen sind. Ansonsten auf der Doppel-6, das, was viele beklagen, dass Josua Kimmich und Gündogan eine sehr ähnliche Spielweise haben und man so ein bisschen diese Holding-6 hat, aber diesen offensiv spielende Nummer 8 verliert, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber nochmal, die ersten 10 Minuten waren stark. Das erste Tor ist gefallen. Ein guter Pass in die Tiefe, rechts außen Sané, Pass in die Mitte und Tor von Kai Havertz. Das war wirklich alles gut. Die ersten 10 Minuten waren gut, aber dann fing irgendwas an, was ich mir nicht erklären kann. In meinen Augen wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft nervös. Bei dem Stand von 1-0 im Vorteil für die Nationalmannschaft wurden die Spieler nervös und du hast es von Minute zu Minute gesehen und es ist darin gemündet, dass eine nicht stattgefundene Kommunikation auf der rechten Defensivseite dazu geführt hat, dass die Türkei mit einem langen Ball die Defensive gebrochen hat und ein Tor gefallen ist. Trapp, Ter Stegen, Neuer, wer im Tor gestanden hätte, es war jetzt in dem Fall Trapp, konnte nichts da machen, es war ein verdienter Gegentreffer. Zweiter Gegentreffer, sehr ähnlich. Ball, langer Ball von der Türkei über die Abwehrkette hinweg, stark angenommen von Yildiz, glaube ich, heißt er, der war in der Jugend vom FC Bayern, hätte auch für die Nationalmannschaft spielen können, für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Und er haut ihn halt humorlos rein. Mein Take zur ersten Halbzeit ist, die deutsche Nationalmannschaft wusste nicht, wie sie mit diesem Vorsprung klarkommt, wurde wirklich von Minute zu Minute schlechter, haben keinen Spielaufbau gezeigt, haben offensiv keine Akzente gesetzt und haben der Türkei das Spiel überlassen. Und die Türkei, sagen wir mal ganz ehrlich, hat in den letzten Jahren jetzt keinen Fußball gespielt, der sich präsentiert. Also das war jetzt nicht überragend, was die gemacht haben, aber sie haben einfach ihre Aufgaben richtig gemacht und die deutsche Nationalmannschaft wurde nervös. Ich glaube, es war Füllkrug, der gesagt hat, der gemerkt hat, wie dieses konstante Ausbuhen ein paar Spieler nervös gemacht hat und das ist wirklich mein Take von der ersten Halbzeit.
Ja, und von der zweiten?
Ja, ich merke, man merkt, ich habe das Spiel gesehen.
Von der zweiten, aber ja. Ich finde es auch geil, ganz ehrlich, kurz, wenn ich da mal reingrätschen darf, finde es ja auch geil, du hast ja auch viel Gedanken gemacht und ich glaube, jeder Fußballfan hat wirklich viele Gedanken, weil das ist jetzt ja mal so, ich meine, mit Nagelsmann, kurze Honeymoon-Phase gehabt, kleine Euphorie gekommen, okay, da ist vielleicht jetzt wieder jemand mal mit, auf jeden Fall mit ein bisschen Feuer dahinter und jetzt fliegt man direkt wieder auf die Fresse. Ja, ist unglücklich 3-2 mit dem Handelfmeter, ist auch kein Handelfmeter im Endeffekt, ist unglücklich, aber ist halt trotzdem verloren.
Es ist in meinen Augen nicht nur verloren, es ist ideenlos verloren. Also in der zweiten Halbzeit hatte die deutsche Nationalmannschaft wieder 10 bis 15 Minuten, wo sie okayen Fußball gespielt haben, wo im Mittelfeld einige Pässe gepasst haben, aber dann hat sich das wieder gewandelt und ich kann es mir nicht erklären, wieso es wieder dieses ideenlose Spielen da war, wo die Pässe einfach nicht gepasst haben, wo die Kommunikation in der Abwehr, ich meine, diese Baustelle Abwehr, die bleibt. Wir haben es ja schon.
Habe ich auch noch ein paar Takes dazu, gell?
Wir haben 7 Monate vor der Heim-EM keine Viererkette bzw. Dreierkette, mit der wir ins Turnier gehen. Wir haben ja, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja nicht mal die Torwartfrage gelöst. Also die T-Frage, die war für uns alle, die 2006 Fußballfans auf hohem Niveau geworden sind, war auch schon ein Ding. Aber die haben wir auch noch nicht gelöst. Im Mittelfeld kann man hin und her reden. Aber ganz kurz zur zweiten Hälfte. Man hat gemerkt, sie haben was versucht, aber es kam wieder dieses, wir haben keinen Plan, wir haben kein System in unserem Spiel, kam einfach zum Vorschein. Und die türkische Nationalmannschaft hat das klug ausgenutzt, hat wirklich nicht attraktiven, aber effektiven Offensivfußball gespielt. Handelfmeter hin oder her, wenn du dich als neuer Trainer, als Julian Nagelsmann präsentieren willst, als die Person, die uns mindestens ins Halbfinale von der EM führt, dann kannst du nicht dich die ganze Zeit beklagen, dass der Handelfmeter kein Handelfmeter war. Ich meine, Özcan kam, ich glaube, in der 75. Minute rein. Der war beim BVB die letzten Monate so ein bisschen das Problemkind und ein bisschen im Leistungstief. Und dann kommt er und dominiert das Mittelfeld, was eigentlich von uns, von der DFB-Elf dominiert werden sollte. Macht einen guten Schuss von außen, der durch Glück an den Pfosten gegangen ist. Aber ja, das ist nicht, also das war auf jeden Fall nicht die Attitüde, mit der die deutsche Nationalmannschaft beim letzten Heimspiel, ist es das letzte Heimspiel vor der EM? Keine Ahnung, ob ich jetzt aber Halbwissen von mir gebe, aber beim letzten Heimspiel des Jahres, beziehungsweise beim ersten Heimspiel unter einem neuen Trainer sich präsentieren sollte.
Ja, also ich sehe schon, da ist einiges aufgestaut bei dir. Ich bin gespannt, ob sich das heute. Schaust du das Spiel heute?
Ich gebe es mir auf jeden Fall, ja.
Ist in CDF, läuft im CDF. Ich finde, das hat fast, also ganz ehrlich, ist schon krass. Man sieht mal, was diese ganze Streaming-Scheiße, wozu das führt. Man freut sich einfach mal, dass es im Öffentlich-Rechtlichen wieder läuft, oder?
Ja, klar.
Also es gibt irgendwie wieder, ich finde, es gibt schon wieder so WM-Vibes. So früh, so. Weil ganz ehrlich, früher, da habe ich jedes Länderspiel geschaut. Aber weil es auch im ARD kam die ganze Zeit.
Ja, klar.
Du hast ja dann schon Günther Netzer und Gerhard Delling halt gegeben. War schon irgendwie auch geil.
Ja, klar. Verstehe ich.
Deshalb, ich freue mich auch, ich schaue es tatsächlich in der Kneipe und freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich auch nicht so detailliert eine Einschätzung jetzt geben. Ich würde einfach auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, auf die Pfiffe. Das wird ja auch heiß diskutiert. Ich glaube, klar, es ist nervig, klar, es ist irgendwie komisch, aber ich glaube, auch in der türkischen Fantradition ist das jetzt eher normal, dass da ausgepfiffen wird. Das hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun. Ja. Also anscheinend werden die Pfiffe auch da, also wenn du da Bayern gegen Galatasaray anschaust, da wurden die Bayern auch konsequent ausgepfiffen. So. Das ist, finde ich, jetzt erstmal nicht problematisch. Ich glaube, was auch irgendwie, sag ich mal, kontrovers war, war auf jeden Fall, dass die Nationalhymne ausgepfiffen wurde. Das weiß ich jetzt aber auch nicht 100%, hab's ja auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, weißt du das?
Ich hab's gesehen, ich hab's auch gehört und auf den ganzen Medien, Berichterstattungen, die ich gesehen habe, war das auch. Weißt du was? Für die Türkei ist ein Spiel gegen Deutschland in Berlin im Olympiastadion hat es einen anderen Stellenwert. Ich würde sagen, es ist wirklich kein normales Länderspiel, es ist kein normales Freundschaftsspiel. Ja. Und die wollen einfach zeigen, so hey, wir sind auch hier und wir beanspruchen das. Deswegen, ich finde es, in meinen Augen, finde ich das nicht respektlos, in meinen Augen.
Ja, ich frage mich, ob das jetzt sein muss, tatsächlich. Finde das eher auch, also grundsätzlich respektlos, aber aufgrund des Kontexts weiß ich jetzt auch nicht genau, inwieweit das so war. Wenn es jetzt auch eher traditionell türkisches Fangut ist, dann sei es halt so, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ich finde, da hast du absolut recht, das ist halt auf jeden Fall einen anderen Stellenwert für dieses Land auch, und ich glaube, das ist ja auch ein generelles Problem, was diese Spiele von Deutschland in letzter Zeit hatten, dass halt einfach die deutschen Spieler sichtbar jetzt auch nicht so Lust hatten, für Deutschland zu spielen, offensichtlich, und die anderen Mannschaften aber richtig Bock hatten, Deutschland einfach mal in die Schranken zu weisen. Ich glaube, das ist einfach, die Motivation ist einfach viel höher, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Dementsprechend ist es sicherlich auch ein Grund für die Ergebnisse, zumindest in Teilen, jetzt nicht nur, aber kann schon auch eine Erklärung dafür sein, dass halt man, ja, weiß nicht, ob man dann nochmal Lust hat, wenn man schon 70 Spiele gemacht hat, Länderspiele gemacht hat, dann noch, was weiß ich, gegen Montenegro den letzten Sprint zu ziehen. Weiß nicht, ob man dann noch Lust hat.
Ich verstehe, was du sagst, ich verstehe, was du meinst, aber das ist doch gerade ein Problem, oder nicht? Ich behaupte, ein Bastian Schweinsteiger, ein Philipp Lahm, die hätten auch beim Stand zu 7:0 gegen Gibraltar, hätten sie noch eine Grätsche hingelegt, weißt? Es ist ja wirklich ein Problem, was du gerade angesprochen hast, dass man das Gefühl hat, die deutschen Nationalspieler haben keine Lust, dieses Trikot zu tragen. Es gibt ein paar, die legen sich immer wieder ins Zeug. Ich meine, Niklas Füllkrug ist ein gutes Beispiel dafür. Ich würde sagen, in den letzten 2-3 Jahren war Niklas Füllkrug einer der wenigen Lichtmomente, den wir hatten. Jetzt in 12 Spielen 10 Buden geschossen. Wieder gegen die Türkei getroffen. Mal Klammer auf, Niklas Füllkrug ist kein guter Fußballspieler. Er hatte 2-3 Aktionen, wo ihm der Ball vor die Füße gefallen ist, wo du gesehen hast, der Typ war komplett hilflos. Er ist ein guter Neuner, der weiß, wo er hinstehen soll und kann ein paar Buden machen. Klammer zu. Aber das, was du angesprochen hast, diese fehlende Motivation, das kann einfach nicht sein, 7 Monate vor der Heim-EM, wenn du beim letzten internationalen Turnier nicht das Gefühl hattest, dass dein Land hinter dir steht, was ja viele Spieler angesprochen haben in Interviews nach der WM. Jetzt ist doch die Möglichkeit, das Land mitzureißen, dass es einfach so eine Euphoriewelle ist, die dich trägt als Spieler bei der Heim-EM.
Auf jeden Fall, also ich möchte den Spielern nicht unterstellen, dass sie Lust haben, da zu spielen, aber es scheint auf jeden Fall irgendwie nicht so richtig motivierend zu sein. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, man muss wirklich auch abwarten. Ich glaube, pass auf, nächsten Sommer, das wird geil, das wird Sommer, da sobald dann wieder, weißt du, das ist ja auch gerade nach diesem Kater, nach dieser Katar-Stimmung, ist man da auch einfach, glaube ich, hat man mehr Bock wieder drauf. Das ist ja jetzt wirklich, vielleicht sogar, ist es sogar ein richtig positiver Effekt jetzt, sag ich mal, im blöden Sinne des Katar hatte, dass man einfach jetzt wieder mehr Bock hat auf so ein Turnier, was im eigenen Land in Stadien stattfindet, die nicht auf Blut gebaut wurden und zur Sommerzeit stattfinden. Weißt du so? Aber ich meine, nee, aber es ist ja wirklich so. Deshalb bin ich da ganz optimistisch.
Ich weiß nicht, ob du dieselben Fußball-Pages wie ich verfolge, aber ich wurde daran erinnert, dass vor ungefähr einem Jahr die WM in Katar angefangen hat. Zu dieser krass, Zeit. Ne? Ja, wirklich, wirklich krass. Ich denke nicht gerne an diese Zeit, weil Deutschland hat sehr schlecht gespielt und Argentinien hat gewonnen, hat mir ein bisschen das Herz zerrissen. Aber vor einem Jahr war das. Das ist wirklich krass. Und was du ansprichst, das stimmt. Also hier in Berlin, glaube ich, wird es ein Riesenfest. Ich freue mich auf alle Fans. Mich freut es auch, dass Mannschaften, also Nationen, sich für das Turnier qualifizieren, von denen ich denke, dass sie richtig Stimmung machen werden. Und ich freue mich mega auf das ganze Feeling hier. Und an der Stelle, Bro, wenn du nach Berlin kommen willst und dir ein paar Spiele angucken oder Public Viewing geben willst, meine Wohnung steht für dich hier zur Verfügung.
Ja, Bro, davon gehe ich doch direkt aus, oder? Ja, davon gehe ich doch aus. Lass wir Live-Aufnahmen machen, ne? Ganz klar.
Genau, ganz klar. Und Noah, auch an dich nochmal. Bewerb dich dieses Mal für Tickets. Es wird dir nochmal ein zweiter Slot.
Ah, gibt es? Ja, ich muss es ja öffentlich machen, dass ich jetzt verkackt habe, für die erste Runde mich zu bewerben. Aber weißt du wieso? Habe ich gar nicht näher ausgeführt, weil die scheiße UEFA-Mail nie ankam, diese Bestätigungs-Mail. Also ich habe es dann irgendwann einfach gelassen. Ich habe die nie bekommen. Hat irgendwie nicht funktioniert.
Ich habe auch erst 3 Tage nach der Auslosung die Mail bekommen, das bei mir nicht geklappt hat. Ich habe leider keine Tickets bekommen. Ich bewerbe mich aber nochmal. Ich fahre jetzt auch eine bisschen andere Taktik. Ich habe ja für jedes Spiel die billigste Preiskategorie genommen. Ich nehme jetzt einfach weniger Spiele, aber eine höhere Preiskategorie unter der Hoffnung, dass ich da was bekomme. Aber nee, nochmal Reminder an dich. Bewerb dich. Ich sage jetzt nicht, wann der zweite Slot ist. Das schreibe ich dir privat, weil ich nicht will, dass sich alle bewerben und ich dann wieder keine Tickets kriege.
Schlau, smart. Ja, tatsächlich noch, bevor wir jetzt zu nächsten Themen kommen, möchte ich noch kurz auch ein paar Sachen loswerden, so generell. Ich habe eine Frage an dich.
Tell me.
Erstens, wo ist eigentlich Robin Koch? Wo ist Robin Koch? Und jetzt mal wirklich ganz kurz. Dieser Mann ist Stamm-Innenverteidiger bei der drittbesten Verteidigung der Bundesliga, hat die Eintracht 2-mal aufs Feld als Kapitän geführt und ist nicht mal in der Diskussion für den Innenverteidigungsjob. Bei so einer miserablen Abwehrleistung in letzter Zeit. Warum? Warum? Der war sogar schon mal Nationalspieler. Erklär mir mal bitte, warum ist der nicht mal mehr auf der Diskussionsebene? Der ist ja, dass er nicht nominiert wird, ist das eine, aber der scheint ignoriert zu werden.
Also ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Ich dachte eigentlich, dass Robin Kochs Wechsel in die Bundesliga ihm die Chancen in die Nationalmannschaft zu kommen erhöhen würden, aber das hat sich bis jetzt nicht ergeben. Die Meile, wo er nominiert wurde, hat er ja noch nicht in der Bundesliga gespielt. Und ich hoffe ernsthaft, dass sich das verändert, weil was wir gesehen haben, die Innenverteidigung, beziehungsweise die Verteidigung an sich generell, ist ja wirklich unsere Dauerbaustelle. Wo wir seit 2018 keine Viererkette hinbekommen, die Leistungen erbringt, die wir brauchen, um das Turnier zu gewinnen, beziehungsweise um Spiele zu gewinnen. Aber warum er nicht in der Diskussion ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich hoffe nur, dass er jetzt, nachdem wirklich die Verteidigung katastrophal war, hoffentlich wird es heute nicht so. Also ich hoffe, er kommt wieder in Diskussion, aber du sagst zumindest auf die Diskussionsebene.
Ja, eben, also das wundert mich. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade vor super Innenverteidiger gerade haben oder eine super Abwehr. Und da genau so ein Innenverteidiger, glaube ich, würde doch total Sinn machen, wenn man sich die Statistik auch mal anschaut. Das ist jemand, der ist zweikampfstark. Der kann ein Spiel, sage ich mal, auch teilweise einleiten. Der hat eine gewisse progressive Passstatistik. Der hat Leadertechnik. Der hat 3 Jahre in England gespielt, hat davor bei Freiburg in der Bundesliga gespielt, war Nationalspieler. Es ist ja nicht so, dass es jetzt ein unbeschriebenes Blatt ist. Es ist ja nicht so, dass du dir, was weiß ich, einen 20-jährigen Jungspieler da holst. Und das verstehe ich einfach nicht, dass dann so ein Spieler nicht nominiert wird und dann eingesetzt wird und dann stattdessen immer die gleichen Luschen da rumeiern, die immer die gleichen Tore kassieren. Das das kommt mir, das verstehe ich einfach nicht. Das finde ich auch wirklich, muss ich sagen, ja, enttäuschend. Ja, und ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Nominierung darauf achten, ob die Diskussion auch über Robin Koch geht. Also wirklich die Frage, wo ist Robin Koch? Vielleicht kann es mir ja auch jemand anders beantworten. Zweiter Take noch zu unserem großen Fall Joshua K. Ich sag jetzt nur noch Joshua K. oder Joshua K. Das ist ja auch eine Sache, die wir, glaube ich, immer wieder kommt. Wer ist Joshua K.? Wo spielt er? Wo soll er spielen? Also ich glaube, offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert mit Gündogan, oder?
Ich habe sie gerade angesprochen, es wird von vielen Leuten kritisiert, dass er und Gündogan eine, im Verein und auch in der Nationalmannschaft eine sehr ähnliche Rolle spielen und man dadurch diesen etwas offensiveren Akzent halt vermisst. Ich bin dir aber ganz ehrlich, das sind zwei Weltklasse-Spieler und es ist schon eigentlich ein Luxusproblem, dass wir den in der Nationalmannschaft haben. Problem ist nur, es hat bis jetzt nicht geklappt. Ich habe es ja am Samstag gesehen. Die haben zu zweit, beide Trippelsieger. Der eine ist mehrfacher Meister in Deutschland, der andere ist mehrfacher Meister in England. Die haben es einfach nicht hinbekommen, ein Spiel aufzubauen. Ich weiß nicht, woran es liegt, denn im Verein klappt es ja für beide. Ich meine, Kimmich hat, wann war das vor? 3, 4, 5 Jahren diese Evolution gemacht vom Rechtsaußenverteidiger als Lahmersatz ins defensive Mittelfeld, war eine Zeit lang, würde ich sagen, unter den Top 3, wenn nicht der beste Spieler auf dieser Position. Ich meine, beim Triple 2020 bei den Bayern stand er da und konnte niemand da irgendwas dran ändern. Und das Jahr später, wo sie immer noch sehr stark waren, unser Hansi Flick, hat er da gespielt, dass er ab und zu mal ein paar negative Akzente setzt oder dass er ein paar Spiele durchaus nicht so auffällt, wie er normalerweise tut, das verstehe ich. Aber es gab eine Zeit, da ist mir mehr wehgetan als Bayern-Fan, wenn Kimmich nicht auf dem Platz steht als Lewandowski, weil Kimmich war dieses Kampftier, was einfach vermisst wird. Und ich meine, weil es jetzt nicht hier, aber ein Argument, was mir vor ein paar Monaten genannt wurde, zur Diskussion, ob Kimmich eigentlich gesetzt werden sollte oder nicht, ob das der schlechteste Spieler aller Zeiten ist. Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Hansi Flick, Thomas Tuchel, sind alles Champions-League-Sieger. Alle Leute, die vom Fußballwerk wahrscheinlich sehr viel Ahnung haben, beziehungsweise gezeigt haben, dass sie viel Ahnung haben, und die setzen auf Kimmich. Das heißt, diese Coaches wissen, was sie an ihm haben. Er muss es einfach nur noch auf die internationale Bühne mit der Nationalmannschaft überbringen.
Ja, ich habe, stimme ich dir zu, ich bin ja auch jetzt kein Kimmich-Hater, so wie Walle. Aber ich glaube tatsächlich, dass Wesen oder der springliche Punkt ist, dass ja die Kombination aus Gündogan und Kimmich anscheinend einfach nicht, also die Doppelsechs, mag es auch sein, dass es die Doppelsechs ist, aber auf jeden Fall ja nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und dann, wenn wir einfach einen anderen Typ von Sechser haben, sei es Pascal Groß zum Beispiel jetzt, der ja einmal gespielt hat zusammen mit Gündogan, ist offensichtlich, zumindest in diesem Spiel, besser funktioniert hat. Und deshalb behaupte ich glaube, ist meine These, dass langfristig für eine erfolgreiche Nationalmannschaft einer von den beiden auf jeden Fall da nicht spielen sollte und ausweichen sollte. Na, ich bin auch nicht ein Fan davon, dass man einen davon auf die Bank setzt, weil das sind eben, du hast ja gesagt, überragende Spieler, Weltklasse, haben vielleicht auch ihre beste Zeit, zumindest was Gündogan angeht, vielleicht auch hinter sich, das kann ja auch sein. Und deshalb, ja, würde ich meine Analyse, Tipp, keine Ahnung, Kimmich rechts, Gündogan in der Mitte und ein anderer Sechser auf die zweite Sechserposition, um das Problem zu lösen.
Weißt du denn, Startelf für heute schon bekannt ist? Da würde ich gerade mal gucken, wo Kimmich steht. Ich verstehe es. Wie gesagt, ich verstehe, dass man Kimmich bei der Nationalmannschaft bisher nicht glänzen gesehen hat. Er hat bis jetzt bei zwei Weltmeisterschaften mitgespielt und bei beiden Weltmeisterschaften in der Vorrunde ausgeschieden. Ich verstehe es. Aber er hat im Verein gezeigt, dass er ein Weltklasse-Sechser ist. Mehr Passbeteiligung als alle anderen Spieler. Mehr Offensivakzente als viele defensive Mittelfeldspieler. Also er ist wirklich jemanden, den man vorne haben müsste. Und ich denke, es geht nicht darum, dass man Kimmich auf die rechte Außenverteidigerposition wieder setzt. Es geht darum, dass man ein System aufbaut, wo man sowohl Gündogan, welcher momentan mit der Verletzung von Neuer der Kapitän ist, und Kimmich, der zu den 5 besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt momentan gehört, einfach beide spielen lässt. Weil da, ich meine, darin hast du ja wirklich einen Gewinn. Davon ziehst du ja nur Profit als Mannschaft.
Ja, nee, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich bin mal gespannt, wie sie es lösen werden. Sie müssen es irgendwie lösen, wenn sie zumindest, glaube ich, erfolgreich sein wollen bei der nächsten M. Und erfolgreich heißt ja jetzt seit dem neuesten DFB-Statement Finaleinzug.
Ja, das ist, also darüber können wir ja später sprechen. Aber ich habe gemerkt, als ich die Torwartsprache angesprochen habe, bist du ein bisschen zusammengezuckt. Deswegen will ich dich jetzt fragen, hast du an der Stelle auch einen Take dazu?
Ach nee, ich meine, das ist ja wirklich auch eher ein Luxusproblem. Ich glaube, wer da spielt, ist gut. So, das ist, glaube ich, egal. Ich glaube schon, was wirklich ein sehr relevant, habe ich glaube auch schon mal gesagt, relevant ist für ein gutes Defensivverhalten, für eine gute Defensivleistung, ist ja schon dieses Dreieck zwischen den zwei Innenverteidigern, wenn es zwei sind, und dem Torwart. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass praktisch diese drei Spieler sich gut verstehen, dass es da eine gewisse Absprache gibt. Und auch eine gewisse gemeinsame Erfahrung oder gemeinsame Sicherheit, Vertrauen. Deshalb muss es dann schon auch mal eingespielt sein. Ne, deshalb würde ich jetzt auch dafür plädieren, wirklich jetzt auch einen Torwart zu setzen, der auch bei der EM spielt. So. Und trotz allem ist es aber ein Luxusproblem letztendlich. Ne? Wir haben da auf jeder der Torhüter ist top bis Weltklasse und weltüberragend. Ne?
Weltüberragend, ja, aber nur Hand aufs Herz. Wenn Manuel Neuer topfit ist, die ganze Saison bei Bayern durchspielt, denkst du, es gibt irgendeinen Zweifel daran, wer zwischen den drei Pfosten stehen wird?
Aber ja, aber wird Manuel Neuer ist 38.
Ja.
Wird er nochmal so, also ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal so top ist. Es ist eine hypothetische Frage. Ich würde sagen, wenn Manuel Neuer top spielt, spielt er im Tor. Und wenn er, das ist natürlich auch schwierig zu beurteilen letztendlich, wenn er halt durchschnittlich spielt, weiß ich nicht.
Ich würde ganz kurz eine Parallele ziehen wollen zur 2016-2017-Saison von Gianluigi Buffon. Ich glaube, Buffon war damals auch nördlich der 36 und hatte nochmal so ein kleines Karriere-Revival. War nominiert für den Ballon d'Or, ich glaube, er ist sogar unter den letzten 15 gewesen. War in der 11 des Jahres und war mit Juve im Champions-League-Finale. Ich glaube, Manuel Neuer könnte nochmal so an seinem Karriereabend so eine Saison erleben. Er war jetzt wirklich fast ein Jahr lang nicht auf dem Feld. Er hat in seinem ersten Spiel gleich einen Fehlpass gemacht, der für den Platzverweis von Kimmich geführt hat. Aber ich denke, Manuel Neuer ist so ein ehrgeiziger Spieler, wirklich so ein ehrgeiziger Typ und einer von den letzten aus dieser Weltmeistergeneration, die wir in der Mannschaft haben. Er wird alles dafür geben, dass er beim letzten Turnier bei einem Heimturnier, bei einer Heim-Europameisterschaft auf dem Feld stehen wird. Und ich bin mir sicher, wenn er die Saison bei Bayern verletzungsfrei durchmacht und vielleicht auch noch weit kommt in der Champions League und den Meistertitel holt, wird er am Ende des Tages die deutsche Nationalmannschaft als Captain aufs Feld führen. Bin ich mir sicher.
Schön, dass du den Punkt bringst. Ich bringe den anderen Punkt. Ich bringe genau den Gegenteilpunkt, den wir 2005 und 2006 hatten. Alter, erfahrener, legendärer Torwart gegen jungen, auch sehr, sehr guten oder jüngeren, auch sehr, sehr guten Torwart, verbunden mit einer neuen Trainer. Du weißt, von wem ich rede. Ich rede von Jürgen Klinsmann und Olli Kahn und Jens Lehmann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so enden wird, dass man tatsächlich dann Ter Stegen bevorzugt und Manuel Neuer sich mit der Nummer 2 begnügen muss und dann mitfährt.
Okay, alles klar. Ich finde es voll fair. Ich meine, du kannst deine Meinung haben, so falsch sie auch ist. Nee, Spaß. Einer der Sachen, die für dich sprechen könnte, ist die Tatsache, dass es zwischen Nagelsmann und Neuer in der Zeit bei Bayern nicht geklappt hat, dass die beiden offensichtlich ein Problem miteinander hatten. Aber man muss ja, ich meine, wir haben ja oft von diesem Leistungsprinzip gesprochen, wenn du den besten Torhüter aller Zeiten, der für mich Manuel Neuer ist, wenn du den hast und er ist fit und er möchte ein letztes Mal diesen Akzent setzen, dass er wirklich was zu melden hat, dann nimmst du ihn mit und er ist deine Nummer 1. Das ist mein Take.
Ja, wir werden sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Also du kennst meine These, ich kenne deine These.
Ja, und jetzt kennt sie auch alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen sie jetzt auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, was Wale dazu sagt. Der sagt wahrscheinlich Korn Neuer.
Ja, das ist sein einziger.
Am Ende steht jemand wie Kevin Trapp im Tor, weil sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Nein, das glaube ich nicht. Da muss ich schon zwei verletzen dafür. Vielleicht noch zwei Sachen zum Länderspiel, was ich auf jeden Fall auch richtig geil fand. Also ganz kurz diese Trainingsanzüge, die sie jetzt da anhaben, diese Retro-Style Adidas Training. Die sind krank, oder? Die schieben krass, oder?
Die sind fresh. Ich kann es nicht leugnen. Du hast ja echt ein paar Bilder in die Gruppe geschickt. Die sind auf jeden Fall fresh. Hurensohn teuer. Also ich habe es mir angeschaut. Die sind echt teuer, diese 110 Euro. Das haut ja schon rein. Aber die sehen nice aus.
Ey, wirklich, ich habe die so, ich weiß noch, ich habe die zum ersten Mal gesehen bei Manu Neuer irgendwie in so einem Video und ich habe so bei diesem scheiß TikTok-Kack-Trend mit seinem Afro immer. Weißt du, wenn man denn auch mit Thomas Müller mitgemacht hat, wo ich wirklich denke, Digga, warum machen die das? Wahrscheinlich werden die von der Social-Media-Abteilung gezwungen. Irgendwas haben die gegen die in der Hand und sagen so, mach mal mit jetzt. und da hat er das an und ich dachte so, Digga, seit wann hast du so einen Style? Und die passen natürlich jetzt perfekt so in diese Retro-Style 80er, 90er Vibe-Trainingsanzug-Zeit, aber feiere ich auf jeden Fall. Aber findest du mit VW oder ohne VW-Zeichen?
Ich finde das VW-Zeichen leider viel zu prominent da hinten. Es ist leider viel zu groß. Wenn es kleiner wäre, würde ich es mir überlegen, ob ich mir das hole, auch wenn das viele Geld ist. Ich meine, Weihnachten steht vor der Tür. Aber das VW-Zeichen, dadurch, dass ich wirklich mit Autos gar nichts zu tun habe, ist mir einfach too big und deswegen lasse ich es sein.
Ja, stimme ich auch. Also ich finde tatsächlich ohne geiler, da steht auch schön Adidas drauf und mein Problem ist natürlich, ist immer die Frage, ob man mit so einem Deutschland-Ding noch rumlaufen kann. Ne? Da gibt es ja auch, sag ich mal, divergierende Meinungen.
Ich unterbreche dich genau an der Stelle. Ich verstehe, wo das herkommt. Ich verstehe es. Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen und ich habe noch ein zweites Herz, was in meiner Brust schlägt mit Ecuador. Und da ist dieser Patriotismus, Nationalismus, dieses Stolzheitgefühl aufs Land komplett anders und es ist auch nicht historisch geprägt. Aber jetzt vor der EM können wir uns nicht mehr fragen, ob das okay ist oder nicht. Ich finde, vor der EM müssen wir wieder zeigen, wir sind ein Land, das ist ein Ding. Die Fahne kann ab und zu mal ein bisschen gezeigt werden, vor allem wenn es im sportlichen Rahmen ist. Deswegen neu, ich unterbreche dich an der Stelle und ich sage, wenn du das kaufen willst und es dir holen willst, tu es. Es sieht schick aus und es ist ein geiler Trainingsanzug und die EM steht vor der Tür.
Ja, da muss ich halt mein Monatsgehalt davon, ne? Das ist dann der Gleck. Ich muss dir ein bisschen was bei dir leihen dann dafür. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schick. Es hat was. Also kannst du so auch so, das ist so ein Trainingsanzug in so 20 Jahren, wenn deine Kinder fragen, Papa, was hast du damals gemacht? Kann ich was für die Retro 2000er Party haben? Da kommt dann der Trainingsanzug wieder vor.
Ja, ich sehe es.
Nee, der ist schon geil. Also ist auf jeden Fall der ist auf jeden Fall, finde ich, einer der positiveren Aspekte von dem letzten Länderspiel. Und ich muss auch noch sagen, wegen heute jetzt gegen Österreich, wie viel Bundesliga sind in diesem Spieler, sind in diesem Land? Sind für das Land da?
Ja.
Das ist krank.
Aber ich würde sagen, es sind heute auf dem Platz genauso viele Leute, wie bei Türkei gegen Deutschland auf dem Platz waren. Denn erstens, ich glaube, war die Hälfte der Nationalspieler der Türkei in Deutschland geboren und die Hälfte spielt auch in der Bundesliga. Aber ich denke, heute ist es genauso. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber das kann man ja nachreichen in den Shownotes. Aber ich glaube, als österreichischer Nationalspieler, wenn du es weiter schaffen willst als die Liga in Österreich, ist Deutschland natürlich deine erste Station. Und wenn wir an die großen österreichischen Spieler denken, ich bin jetzt leider nicht so in der Thematik drin, aber für mich, also seitdem ich Fußball aktiv verfolge, waren zwei gute Spieler der österreichischen Nationalmannschaft, David Alaba und Marko Arnautović, und die haben beide in der Bundesliga gespielt.
Oh, Bro, stark, stark. Marko Arnautović auch irgendwie so Fußballer, die den Swag aufdrehen, auf jeden Fall, ne?
Immer, und vor allem, der ist auch schon lange dabei, also weiß ich, Marko Arnautović
ist immer noch dabei.
Der hat bei Werder Bremen gespielt, als ich 8 war, 9 war.
Ja, aber spielt der noch Nazio?
Ja, er spielt immer noch Nazio. Er hat auch so einen kleinen Karriere-Revival, wie ein Neuer ihn haben wird.
kleine Quizfrage am Rande. Weißt du, wie der Bundestrainer von Österreich heißt?
Ja, klar. Das ist der Ex-Trainer von Hoffenheim und Manchester United, Ralf Rangnick.
Ja, geil, oder? Also es ist auf jeden Fall auch, was Trainerduell angeht, muss ich sagen, Kampf der Giganten.
Die kennen sich, oder? Die haben bei Hoffenheim zusammen gearbeitet, oder liege ich da falsch?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob Nagelsmann schon zu, also der war doch dazu zu jung, oder noch?
Ich glaube, die haben zusammengearbeitet. Aber lass mich das recherchieren. Ich meine, das ist ja das Gute, dass wir eine Folge aufnehmen und ich mein Handy hier in der Hand habe. Ich kann einfach ein Bild von Rangnick und Nagelsmann, denn ich glaube, die haben zusammengearbeitet. Aber nur eine Frage. Wir haben jetzt ziemlich viel über Nationalmannschaft gesprochen. Wollen wir nochmal einen Take geben zu dem, wie wir denken, wie das Spiel ausgeht und dann vielleicht eine andere Thematik ansprechen?
Finde ich absolut notwendig. Es war jetzt tatsächlich sehr Zu viel auf jeden Fall. Ticken zu viel. Nein, es ist ja auch spannend. Also mich juckt's schon. Ich find's irgendwie schon lustig. Und ich muss sagen, seit der Doku auf Amazon bin ich sowieso Feuer und Flamme. Ich glaube tatsächlich, es geht 3-1 für Deutschland aus. Ich glaube, die haben Blut geleckt. Die werden die vom Platz fegen, ganz ehrlich.
Okay, ich bin da leider nicht so euphorisch wie du und ich denke, es wird heute ein 2-2. Ich denke, die Offensive wird mal wieder ein paar starke Akzente setzen, aber ich denke, es wird in der Defensive wieder ein Problem bleiben und wir gehen 2-2 aus.
Alles klar, ja, dann haben wir doch schon mal hier einen guten Tipp. Ja, über was möchtest du denn jetzt noch sprechen, lieber Hannes? Hast du denn noch was vorbereitet?
Ja, wir haben ja einige Themen in die Gruppe geschickt. Einmal hattest du vorgeschlagen, ob wir vielleicht kurz über den neu gewählten argentinischen Präsidenten sprechen sollen.
Javier Milei, ja, gerne.
Wenn du willst, können wir das kurz machen. So 5 bis 10 Minuten können wir auch kurz über ein anderes Thema als Fußball sprechen, weil der Typ wird in vielen Medien gerade richtig hochgepusht.
Krank, oder? Also ich meine, ich bin darauf gestoßen und ich habe einfach an dich gedacht, als Latino, natürlich weit weg, aber das ist jetzt schon irgendwie auch, also ich meine, normalerweise ist das jetzt nicht so, wird das jetzt nicht so gezeigt in den deutschen Medien, wenn, sage ich mal, ein Präsident da gewählt wird. Also wenn Ecuador einen Präsident bekommt, sagen wir mal so, kriegt der Kaninchenzüchterverein aus Konstanz mehr Publicity gefühlt. Aber in dem Fall war es jetzt schon krass. Er wird ja auch als argentinischer Trump bezeichnet und hat so übel geile Haare. Sieht irgendwie aus wie so ein Rockmusiker aus den 60ern. Ist auf jeden Fall sehr spannend.
Kleiner Hintergrund an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Javier Milei, der neu gewählte Präsident aus Argentinien, ist ein extrem libertärer. Viele vergleichen ihn, wie du gesagt hast, mit dem Trump aus Lateinamerika. Er setzt sich für die Abschaffung der argentinischen Zentralbank ein. Er möchte von 18 Ministerien in Argentinien 10 Ministerien schließen, darunter das Bildungsministerium, das Kulturministerium, das Ministerium für Sport, das Ministerium für Frauen- und Transgender-Angelegenheiten. Er möchte die Politik in Argentinien komplett auf den Kopf stellen. Und er hat 56% der Bevölkerung hinter sich, weil Argentinien, so wie viele andere lateinamerikanische Länder, die letzten Jahre von einer eher sozialistisch, aber leider falschen sozialistischen Partei geleitet wurde. Es gab kurz eine Pause, 4 Jahre lang mit Mauro Macri. Ich glaube, er war auch aus dem Privatsektor, aber dann waren wieder die Kirchner Partei an der Macht. Nur, du hast es schon erwähnt, das ist witzig, in Argentinien war der Herr Ernesto Kirchner und die Frau Cristina Kirchner ein Ehepaar an der Macht. Sie ist an die Macht gekommen, nachdem er verstorben ist. Aber Hauptsache, die Inflation in Argentinien ist wirklich bei 142%. Die Arbeitslosenquote geht durch die Decke. Und Argentinien ist eigentlich ein Land mit viel Potenzial. Sie haben eine überdurchschnittlich gebildete junge Bevölkerung, was eigentlich immer ein Zeichen dafür ist, dass sich die Sachen bessern können. Sie haben Rohstoffe, sie haben ein bisschen, Industrieinfrastruktur. Also in Argentinien gibt es ein paar Sachen. Aber das Land hat sich jetzt dazu entschieden, diesen durchgedrehten Typen zu wählen, der wirklich mit einer Kettensäge durch die Menschenmasse gefahren ist und gesagt hat, ich hack die Polizei, die Politik ab und er ist jetzt der neue Präsident.
Ich wollte auch gerade nochmal ergänzen, dass er tatsächlich ein Torwart war in seiner Jugend. Also auch, wir sind ja auch noch ein Fußball-Podcast und deshalb darf man nicht vergessen, wir dürfen nicht unsere Roots vergessen. Er war auf jeden Fall auch Torwart, das auch noch dazu. Also wilder Typ, du hast recht. Ganz kurz, was mich auch noch interessieren würde, wie schaut man denn da in anderen Ländern drauf? Weißt du das vielleicht in Lateinamerika? Gibt es da irgendwie, weißt du da, wie die Ecuadorianer auf so einen Präsidenten dann schauen? Oder?
Ich würde jetzt sagen, von dem, was ich mitbekommen habe auf Instagram und von dem, was die ecuadorianischen Medien berichtet haben, eher positiv als negativ. Erstens vor dem Hintergrund, dass wir auch Wahlen hatten dieses Jahr und eine linke populistische Regierung abgelehnt haben und wir jetzt auch einen Menschen eher rechtsorientiert und libertär gewählt haben. Unser Präsident ist der Sohn des reichsten Mann des Landes und wir erhoffen uns, dass dadurch, dass beide der Präsidenten bzw. die Parteien von denen jetzt gleich denken, dass wir mit denen jetzt ein bisschen mehr Handel abschließen können. Aber natürlich für die Region Lateinamerika ist Milei gefährlich. Vor allem aus 2 Gründen in meinen Augen. Erstens, weil er den Klimawandel als nicht vom Menschen geschaffen ansieht. Er sagt, es ist ein Ding, da können wir Menschen nichts machen und das macht mir natürlich immer Angst, weil Thema Umwelt ist in Lateinamerika immer sehr sensibel. Und zweitens, er möchte die Waffengesetze in Argentinien lockern, was immer scheiße ist. Waffen und Klimawandel sind so 2 Dinge, da sollte man eigentlich nicht drüber diskutieren. Es sollte eigentlich eindeutig sein. Aber so ist es. Aber ja, wie gesagt, wegen der Gesinnung, der wirtschaftlichen Gesinnung auch von unserem neuen Präsidenten, blickt man aus ecuadorianischer Sicht eher positiv nach Argentinien.
Ja, das ist auf jeden Fall keine gute Mischung, würde ich sagen, auch wie man in den Vereinigten Staaten sieht. Waffen ja. Und Klima ist immer eigentlich so Sachen, da kann man eigentlich ja den Menschen freier laufen lassen. Ne? Nein, also ja. Das ist natürlich sehr heikel. Gleichzeitig auch, was ich auch echt krass fand, in dem Zuge habe ich mal nochmal so ein bisschen nachgeschaut, die argentinische Politik ist ja auch total wild, also möchte ich gar, also nicht wertend, aber halt irgendwie ging total ab und vor allem, darüber haben wir auch kurz am Telefon gesprochen, die hatten ja einen männlichen Präsidenten und dann war zweimal auch die Ehefrau noch Präsidentin, also einmal Néstor Kirchner und seine Frau Cristina und einmal Juan Perón und Isabel Perón und das finde ich auch schon geil, so dass einfach zwei Ehepaare jeweils das Land geleitet haben, unvorstellbar in Deutschland eigentlich.
Ja, eigentlich krass, aber nur an der Stelle wieder eine Parallele zum Fußball. Die WM 1978 hat ja in Argentinien stattgefunden. Argentinien wurde Weltmeister im Finale gegen die Niederlande.
Holland.
Und damals haben sich ja wirklich einige Länder geweigert, da mitzuspielen oder haben Protest eingelegt, weil in Argentinien gerade die Perón-Diktatur an der Macht war, die zusammen mit Chile und Uruguay diesen Kommando Sur geformt haben, die wirklich systematisch Menschen verfolgt haben und Menschen verschwinden lassen haben.
Übel krass. Also da ist ja auch dann, das war ja wirklich total heftig, vor allem weil ja auch in dem Zuge die deutsche Nationalmannschaft irgend so einen Exil-Nazi noch besucht hat. Also das waren wirklich andere Zeiten. Also, ich habe das auch mal nachgelesen. Also Argentinien, Fußball und Politik, das ist auf jeden Fall eine geile Mischung, über die sich reden lässt. Ja. Und vor allem, wir wissen ja, also Geschwisterpaare gibt es im Fußball. Ehefrau, Ehemänner habe ich auch noch nicht gehört.
Das Fußball?
Noch Jordan und Alfonso. Ne? Jordan Heidemann und Alfonso Davis waren so ein bisschen in der vergleichbar. Aber das, was in Argentinien mit Ehefrau und Ehemann in der Politik abgeht, ist schon sehr spannend.
Ja, ich find's cool, dass wir das jetzt kurz angesprochen haben. Das ist wirklich ein Thema an alle, die es interessiert. Das ist ein politisches Thema, das geht gerade um die Welt. Also ich meine, in der deutschen Politik werden Gelder gesperrt. Unser KTF und WSF wurden jetzt gesperrt. 260 Milliarden Euro.
Ja.
Also man kann auch irgendwo anders hinblicken, wo es vielleicht noch ein bisschen schlimmer geht als gerade in Deutschland.
Vor allem das Geile ist, es gibt so ein richtig, hast du das auch gesehen, das Video, wo er dann so vor so einer Plakatwand steht und diese ganzen Ministerien so runterreißt? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ein wilder Typ auf jeden Fall.
Oder ganz kurz, dann nochmal eine Zwischenmeldung. Wie verrückt dieser Typ ist und was ihn ausmacht, ist, in Argentinien gibt es jetzt zwei große Fangemeinschaften. Einmal Boca Juniors und einmal River Plate. Und wenn du Boca Juniors Fans bist, dann hast du eigentlich River Plate. Und wenn du River Plate Fan bist, hast du Boca Juniors. Aber er ist geboren als Boca Juniors Fan, hat aber, als er 20 Jahre alt war, gewechselt zu River Plate. Das war ein Interview. Da hat er erklärt, dass er mal Fernando Gago, das ist, vielleicht sagt dir das noch was, der Name.
Ja, ja, tatsächlich, glaube ich, FIFA 08-Style.
Der hat ihn mal getroffen und er fand ihn richtig scheiße. Und Gago ist ja wirklich so ein Boca Juniors Idol, nicht so ganz wie Riquelme und Palermo, aber schon ein bisschen so auf dem Niveau. Und er hat gesagt, er fand ihn so scheiße und dass er sich an ihn rächen wollte und deswegen jetzt River Plate unterstützt. Und er hat jetzt auch die Mannschaft begrüßt und hat Trikots. Also er ist jetzt wirklich Die Hard Fan, nur weil er einen Typ mal getroffen hat und den nicht cool fand.
Ja, das nennt man auch radikal.
Ja, das nennt man radikal. Aber wir sind gespannt. Mal schauen, wie sich die Situation in Argentinien in 2-3 Jahren präsentiert, ob er wirklich diesen Umschwung schafft.
Ja, auf jeden Fall. Noch eine kleine, jetzt kommen wir ja schon langsam zum Ende, aber bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dir noch eine kleine Storytime kurz geben.
Gib ihm.
Denn ich hab in die Gruppe ja geschickt, 60er vor, dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es gecheckt habt. Nee, weil vor allem irgendwie, das wollte ich jetzt noch mit dir teilen, weil ich finde, das ist es ist jetzt nicht so krass, aber am Wochenende war ja keine Bundesliga und tatsächlich habe ich mal mit meinem Mitbewohner zusammen BR24 angeschaut und zwar lief da 1860 München gegen FC Pippinsried. Und das war der Bayern-Pokal. Dritte Liga gegen Fünfte Liga und das war wirklich Food, so Amateurfußball at its best, weißt du, auf so einem richtigen Kackrasen, die Kamera auf so einem Kran aufgebaut, du hast wirklich jedes Wort vom Zuschauer gehört, also diverse Beleidigungen in die Kamera praktisch reingesprochen im Hintergrund und dann alle 5 Minuten die nervigste Tröte der Welt, die irgendwie von einem Zuschauer geschlagen wurde und tatsächlich hat dann am Ende 1860 München, der Drittligist, gegen den Fünftligisten aus Pippinsried 1-0 verloren.
Oh, krass.
Also sogar eine richtig, richtige Pokalsituation. Das heißt, 1860 München werden wir im nächsten DFB-Pokal nicht sehen, weil nur über den Bayern-Pokal kann man sich für den DFB-Pokal qualifizieren. Und ansonsten müsste 1860 München tatsächlich Dritter werden oder Vierter in der dritten Liga.
Wirklich? Also das nur. Ich dachte, alle Drittligamannschaften wären automatisch qualifiziert für den DFB-Pokal.
Nein, das dachte ich auch bis zu diesem Spiel. Also auch nochmal Bildungslücke geklärt hier in dem Fall. Nein, du musst mindestens vierter Platz sein, um auf jeden Fall mitzumachen. Ansonsten musst du halt diese regionalen Pokalspiele gewinnen.
Schau
Aber auf jeden Fall, das war echt krass. Also in der bayerischen Provinz wurde da heftig gekickt.
Krass. Ja, dann, Noah, wenn wir nochmal 2 Minuten haben, denn ich gucke gerade auf den Akkustand meines Laptops. Ich habe leider nur noch 10%, deswegen schaffen wir vielleicht nicht die ganze Stunde, aber ich wollte nur auf ganz kleines Thema zu sprechen kommen. Ich hatte es mal vorgeschlagen. Es geht nämlich um die WM-Qualifikationsspiele oder EM-Qualifikationsspiele. Wir haben mehrere Verbände auf der Welt. Wir haben CONCACAF, das sind alle nordamerikanischen Länder und Mittelamerika. Wir haben die UEFA, das sind alle europäischen Staaten. Und dann haben wir CONMEBOL. CONMEBOL sind alle südamerikanischen Staaten, das sind 9 insgesamt. Das sind Argentinien, Uruguay, Ecuador, Brasilien dabei. Und Kylian Mbappé hat vor der WM 2022 mal gesagt, dass er das Gefühl hat, dass die lateinamerikanischen Länder nicht wettbewerbsfähig sind, weil ihr Fußball unter den Nationen so schwach ist. Jetzt blicke ich auf die Spiele in Südamerika und es hat im vergangenen Spieltag Uruguay 2-0 gegen Argentinien gewonnen und es hat Kolumbien 2-1 mit 2 Toren von Luis Diaz, nachdem seine Eltern aus der Gefangenschaft gelassen wurden, weil die wurden ja entführt, hat Kolumbien 2-1 gegen Brasilien gewonnen. Auf der anderen Seite haut Lukaku 5 Tore gegen Aserbaidschan rein, 4 Tore gegen Aserbaidschan rein und Mbappé schießt einen Hattrick bei der 14-0 beim 14-0-Sieg über Gibraltar. Was soll das eigentlich? Meine Frage ist, was soll das?
Ja, Bro, aber ganz kurz, das ist einfach Geografie. Ist halt so.
Aber es kann doch nicht sein, dass wir dann Spieler haben wie Romelu Lukaku, die jetzt nicht schlecht sind, aber die 79 internationale Tore haben im Vergleich zu Pelé, der 77 Tore hat, weil er sich immer gegen Chile, Kolumbien, Ecuador, Argentinien und Uruguay beweisen musste. Und Lukaku schießt Tore gegen Kasachstan, Aserbaidschan, Färöerinsel, Andorra, San Marino.
Ich glaube, wenn Messi in Europa spielen würde, würden wir gar keine Diskussion mehr über das große Thema Messi-Ronaldo führen, weil er dann 250 Tore hätte. Glaube ich wirklich.
Ich hatte ein bisschen Angst, das Thema einzuführen, weil ich als Ronaldo-Fanboy mich natürlich immer freue, wenn Ronaldo Tore gegen Liechtenstein schießt.
Genau, aber das ist halt der Punkt.
Es ist halt wirklich krass. Nee, ich habe es ja am Telefon gesagt, deswegen ganz kurz die Frage an dich. Was würdest du davon halten, wenn Nationen wie Gibraltar, San Marino, Andorra, bevor es in die EM oder WM lassen wir mal EM raus, da dürfen alle mitspielen aus Europa, aber bevor es in die WM-Qualifikationsrunde geht, ob die eine Voretappe machen müssen, einfach um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Spiele ein bisschen anzustreben. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass du 14-0 gegen eine Nationalmannschaft gewinnst und es dann als Triumph ansiehst.
Ja, aber klar, also ich finde den Vorschlag tatsächlich eher nicht so gut, weil es ja auf jeden Fall wichtig ist, dass man Gleichheit unter den Nationen hat. Ich glaube, das wäre auch nicht durchsetzbar. Und ich finde auch ganz ehrlich, da klar, verlieren sie halt dann 15-0, 14-0. Natürlich ist es halt dann blöd für die Südamerikaner. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch eine nette Chance für die mitzuspielen. Und es gibt ja schon auch immer wieder Überraschungen. Sehen wir bei, keine Ahnung, Schottland, Nordirland, wer hat sich letztens überraschenderweise mal qualifiziert? Island. Sogar, ne? Also selbst solche Staaten. Deshalb, ich finde es eigentlich ganz nice, dass wir da auch so eine gewisse Vielfalt haben. Klar, es sind einfach mehr Länder, so ist es einfach. Dreifach so viele Länder wie in Südamerika. Aber ich finde es einfach schön, wenn da gewisse Gleichberechtigung herrscht, muss ich ehrlich sagen.
Okay, ich verstehe es. Ich wollte es einfach nur ansprechen, weil ich es wirklich überragend fand, dass dieser Vergleich, so hey, die Weltmeister, die, ich glaube, 36 Spiele nicht verloren hatten, bis auf dieses eine gegen Saudi-Arabien, dann plötzlich doch verlieren in einem ausgewogenen Spiel gegen Uruguay und Brasilien von Kolumbien geschlagen werden. Und auf der anderen Seite haut Lukaku, der bei Roma jetzt wirklich keine überragende Saison spielt, 4 internationale
Punkte. Doch, der ist gut,
oder? Er ist gut, aber dafür, dass er wirklich letzte Saison bei Inter Mailand in meinen Augen kacke war und ein bisschen dafür verantwortlich, dass sie gegen City nicht weiter spielen konnten in der Verlängerung. Schon krass. Nee, ich wollte es einfach anbringen, weil wir hatten das besprochen.
Ja, an sich, ich sehe ja schon den Punkt, das ist natürlich eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, aber das ist, glaube ich, eine Wettbewerbsverzerrung. Also es ist halt nicht einfach zu ändern und ich glaube halt der Punkt, wenn man da so praktisch so eine Schwelle einbaut, dann haben wir wieder im Endeffekt eine Zweiklassengesellschaft, die wir ja auch selbst bei der Champions League schon sehen und haben und die wir eigentlich auch nicht wollen. Und genau ja gerade der Punkt ist, dass klar, okay, 14-0 gegen Gibraltar, 10-0 gegen Dänen, 5-0 gegen Liechtenstein. Aber das sind ja auch wieder wirklich sehr, 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 sehr kleine Nationen. Und es gibt ja auch schon, also die meisten Länder in Europa sind ja keine Stadtstaaten, so in dem Sinne. Deshalb sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch wie du.
Okay, ich wollte es einfach nochmal ansprechen. Dann Noah, das letzte Thema, was wir ansprechen wollten, mal ganz, ganz kurz. Wir haben kurz darüber gesprochen. Everton wurden 10 Punkte abgezogen, weil sie laut einem unabhängigen Untersuchungsstab von der Premier League nicht schaffen konnten, in den letzten 3 Saisons den Mindestverlust durch Transfers einzuhalten. City hat jetzt 114 Verfahren am Laufen, die überaus schlimmer sind. Denkst du, es wird dazu kommen, dass City Punkte verliert, womöglich sogar Titel aberkannt bekommt?
Möglich ist es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist noch nicht ganz durch mit City. Es gab ja auch hin und wieder auch mal so dieses Gerücht, dass sie aus der Champions League ausgeschlossen werden. Ich fände es natürlich richtig, weil es natürlich auch strafbar, wenn es strafbar ist, dann muss auch Strafe folgen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass natürlich solche Fußballvereine einfach aufgrund ihrer Ressourcen viel stärkeren Einfluss auf solche Entscheidungen haben. Und ich glaube, das wissen wir beide auch aus diversen anderen Bereichen im Leben, dass einfach wer Geld hat, wer Macht besitzt, oder wer Geld hat, Macht besitzt, und wer Macht besitzt, meistens auch Entscheidungen zugunsten sich selber durchsetzen kann. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da Man City dann doch relativ ungeschorenen Hauptes davon bekommt, sei es mit einer leichten oder etwas größeren Geldstrafe. Und natürlich so ein Verein wie Everton dann da möglicherweise auch genutzt wird, um ein Exempel zu statuieren. Also das wäre natürlich auf jeden Fall sehr schlecht. Tja, was schlecht für Everton ist, ist umso schlechter auch bei uns. Denn bei uns gab es nicht 10 Punkte Rückstand, sondern technische Probleme in dem Fall. Sodass wir jetzt tatsächlich die Aufnahme so verändern müssen, dass ich ganz alleine am Ende diese Aufnahme beende. Und wir hatten eine gute Diskussion. Hannes kann leider nicht mehr mitreden, aber ich glaube, wir haben eigentlich relativ gut abgeredet, was die deutsche Nationalmannschaft gerade braucht und was sie nicht braucht. Gegen Österreich wird spannend. Natürlich die Aufnahme vor dem Länderspiel gegen Österreich gewesen, sodass wir jetzt nicht wirklich auch einen zweiten Blick haben werden. Das werden wir bestimmt nächste Woche auch mit Walle dann noch mit der Expertise von Walle besprechen. Darauf freue ich mich natürlich auch besonders. Und ganz zum Schluss natürlich noch einen guten Abend an alle. Fröhliches Tschüss, Ciao in die Runde und man hört sich.